Ja, eigentlich würde man denken, dass Bloggen und der Schutz der Privatsphäre eher ein Widerspruch sind. Normalerweise wäre ich auch davon ausgegangen, bis konkret Oktober 2007 wäre ich auch gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, selber einen Blog zu starten, weil mir in meiner Privatsphäre eigentlich relativ viel liegt. Und dann geschah etwas, wovon vielleicht die meisten von euch schon gehört haben, was mich vom Gegenteil überzeugt hat nach reiflicher Überlegung und wie das dazu kam und was der Hintergrund davon ist, das erzähle ich jetzt. Im Juli 2007, morgens um 7, wurde mein Freund André Holm in unserer Wohnung von einem Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamtes Berlin festgenommen. Unsere Wohnung wurde vom dann eintreffenden Bundeskriminalamt 15 Stunden durchsucht und 2 Monate später habe ich angefangen, den Blog Analyst zu starten. Ich werde jetzt kurz, einfach um das nochmal zu erläutern, worum es eigentlich ging, darauf eingehen, wie dieses Verfahren zustande kam, was der Hintergrund davon ist, wie das heute aussieht, das läuft immer noch, und welche Überwachungsmaßnahmen das mit sich gebracht hat, und dann darauf einzugehen, warum ich blogge, was ich blogge und wie sich das so weiterentwickelt hat. Im September 2006 hat das Bundeskriminalamt oder in Zusammenarbeit mit der Generalbundesanwaltschaft angefangen, ein Ermittlungsverfahren zu führen gegen 4 Männer in Berlin auf der Suche nach der sogenannten militanten Gruppe. Diese militante Gruppe ist aktiv in und um Berlin herum seit 2001 mit verschiedenen, vor allen Dingen Brandanschlägen und vielen Texten, die sie dazu geschrieben haben und war bis dato nicht gefunden worden. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Ermittlungsverfahren gegen unterschiedliche Gruppen von Leuten, denen allen unterstellt wurde, jeweils militante Gruppe zu sein. 2006 gab es, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene von diesen Ermittlungsverfahren. Inzwischen sind alle bis auf eins wieder eingestellt worden. Diese Ermittlungen brachten umfassende Überwachungsmaßnahmen mit sich und wurden dann erweitert im April und Mai 2007 gegen 2 weitere Personen. Und in der Nacht auf den 31. Juli wurden 3 Männer dabei beobachtet, sagt das Bundeskriminalamt, wie sie versucht haben, in Brandenburg, in der Nähe der Stadt Brandenburg, glaube ich, mehrere Bundeswehr-LKW anzuzünden. Das ist ihnen nicht gelungen. Die Brandsätze sind wieder gelöscht worden. Es ist auch niemand weiter in Mitleidenschaft gezogen worden. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, im Prozess, der gegen diese 3 inzwischen läuft, dass die nicht wirklich dabei beobachtet wurden. Es liegen auch keine verwertbaren Spuren dafür vor, dass sie es tatsächlich gewesen sind. Nichtsdestotrotz wird ihnen das vorgeworfen. Und im Zuge der Festnahme dieser 3 ist dann auch André festgenommen worden. Der Hintergrund davon ist, dass er mit einem von diesen 3 zweimal sich getroffen hat, im Februar und April 2007. Weil das häufig oder schwer zu verstehen ist, habe ich mal versucht, das grafisch darzustellen. Es gibt 4 Ursprungsbeschuldigte, das sind die, die seit 2006 beschuldigt wurden, 4 Freunde, davon einer André, die alle miteinander Journalisten und Wissenschaftler sind. Und dann gibt es die 3, die in Brandenburg erwischt worden sind. Und diese 3 sind mit André zusammen festgenommen worden. Von den ursprünglichen 4 sind die anderen 3 auf freiem Fuß geblieben, haben aber an diesem Tag auch Hausdurchsuchungen gehabt und, wie gesagt, waren seit einem Jahr überwacht. Jetzt geht das hier nicht. Ich weiß nicht warum. Die 4 Festgenommenen sind nach Karlsruhe geflogen worden, im Hubschrauber, sind dort dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Bei der Richtervorführung hat es einen Entwurf eines oder hat es dann die Vorlage eines Haftbefehls gegeben der Bundesstaatsanwaltschaft, der so aussah und in der Begründung so aussah, dass der Richter, der darüber zu entscheiden hatte, perplex die Staatsanwältin gefragt hat: Ist das alles, was Sie haben? Die sagte dann ja, trotz alledem wurde der Haftbefehl unterschrieben. Die sind zurückgeflogen worden nach Berlin, in Moabit in Untersuchungshaft gelandet und kurz danach gab es zunächst Überschriften in der Sommerpause: Schlag gegen linksextremistische Terroristen endlich gelungen, militante Gruppe endlich festgenommen worden und kurz danach wurde dann der Inhalt des Haftbefehls bekannt und das hat doch sehr viel öffentlichen Wirbel verursacht, weil das allgemein als sehr dürftig empfunden wurde, was da drin steht. Das führte dazu, dass André nach 2,5 Wochen aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Das heißt konkret, er wurde von der Haft verschont, der Haftbefehl wurde nicht aufgehoben. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat Widerspruch eingelegt gegen diese Entscheidung. Und das bedeutete, dass wir 2 Monate lang auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs gewartet haben, ob dem Widerspruch stattgegeben wird oder nicht, was für uns ganz konkret bedeutet hat, dass wir 2 Monate mit der Angst gelebt haben, dass er jeden Moment wieder festgenommen werden kann, weil diese Gerichtsentscheide nicht zu einem bestimmten Termin stattfinden, sondern irgendwann und man erst hinterher dadurch davon erfährt, dass das BKA wieder vor der Tür steht. Stattdessen hat aber der Bundesgerichtshof den Haftbefehl komplett aufgehoben und für nicht rechtmäßig erklärt. Und einen Monat später dann bei einer Haftprüfung der anderen 3 Festgenommenen festgestellt, dass die militante Gruppe überhaupt keine terroristische Vereinigung sei, wie ursprünglich angenommen, sondern in Häkchen nur eine kriminelle Vereinigung. Und hat dann den Haftbefehl gegen diese 3 aufgehoben. Danach ist in der Öffentlichkeit so ein bisschen das Bild entstanden, jetzt ist alles wieder in Ordnung, der Rechtsstaat ist gewissermaßen wiederhergestellt, das Verfahren ist niedergeschlagen, es ist erkannt worden, dass das alles, zumindest dieses Verfahren gegen André, nicht, also sozusagen keinen Hand und Fuß hat und eigentlich hat sich die Sache erledigt. Dem ist aber nicht so, sondern seitdem läuft die Ermittlung weiter. Es gibt einen mehr oder weniger regelmäßigen Austausch von Schriftstücken zwischen Bundesanwaltschaft und Andres Anwältin. Gerangel um verschiedene Dinge. Da geht es um Rückgabe von bei uns beschlagnahmten Asservaten. Es sind im Januar DNA-Proben genommen worden, die verglichen werden sollten mit irgendwelchen Dingen, die bei irgendwelchen Anschlägen gefunden wurden, was insofern relativ wenig Sinn macht, weil André immer nur vorgeworfen worden ist, der Kopf dieser Gruppe zu sein und die Texte geschrieben zu haben. Und wie man das mit DNA-Proben feststellen kann, hat uns noch niemand erklären können. Wir haben bis heute, das ist jetzt 1,5 Jahre her, die Ergebnisse dieser DNA-Auswertung nicht erfahren. Wenn ihr also gelegentlich vielleicht Tatort guckt und denkt, das kann man in mehreren Stunden machen, dem ist de facto nicht so. Das Bundeskriminalamt braucht länger als 1,5 Jahre, um solche Proben auszuwerten und zu Ergebnissen zu kommen oder wenigstens sie mitzuteilen. Es gibt ein Gerangel darum, dass sie finden, dass bestimmte verschlüsselte Datenträger nicht zurückgegeben werden können, weil André sich weigert, die Passphrase dazu rauszurücken. Was einer der Gründe sei, warum aus Sicht der Bundesanwaltschaft das Verfahren überhaupt nicht vorankommen kann. Im September 2008 hat dann der sogenannte MG-Prozess gegen diese 3 angeblichen Brandstifter in Berlin begonnen und der ist in sich auch eine in vielen Details sehr eigenartige Veranstaltung, auf die ich jetzt aber nicht eingehen werde. Das würde einen zweiten Vortrag mit sich bringen. Wir haben im Dezember 2008 nach den ersten Akten, die wir bekommen haben, als André in Untersuchungshaft war, eine zweite Rutsche Akten von 80 Aktenordnern bekommen, wo dokumentiert wurde, dass weiter überwacht wird, wie überwacht wird, aber zum Beispiel auch, das werde ich nachher noch erzählen, warum das BKA nicht in der Lage ist, mit GPG verschlüsselte Daten zu knacken, was uns durchaus gefreut hat. Und es wird weiter ermittelt und es ist nicht absehbar, wie das weitergeht. Wir haben versucht zu verstehen, ich bin oft gefragt worden und werde weiter gefragt, was ist denn eigentlich jetzt dran an diesen Vorwürfen? Könnt ihr euch irgendwie erklären, wie es dazu kam? Ich gebe zu, an diesem Morgen, als André mitgenommen worden ist und in den Tagen danach, habe ich natürlich auch angefangen, mich zu fragen, gibt es irgendwas über ihn, was ich nicht weiß? Ist da irgendwas? Sowas passiert ja nicht aus heiterem Himmel. So eine Festnahme wegen Terrorismus, und zwar nach dem Terrorismusparagrafen, den die Bundesrepublik hat, also derselbe, der gegen die Rote Armee-Fraktion angewandt wurde, der Terrorismusparagraf, der, also das kommt ja nicht von nichts. Meines Wissens ist da nichts. Was wir gefunden haben im Haftbefehl und in den Akten sind bestimmte, ich sag mal, Ermittlungssäulen, verschiedene sozusagen Themen, die wir zusammengruppiert haben an sehr eigenartigen Zitaten. Und eins davon ist das Thema kritische Wissenschaft. André ist Soziologe, arbeitet zu Stadtentwicklung und einem Thema, was seitdem sehr viel bekannter geworden ist, Gentrifizierung. Und einige Zitate aus den Akten seht ihr da oben. Die Beschuldigten verfügen über die intellektuellen Fähigkeiten, vergleichsweise anspruchsvolle Texte zu formulieren. Sie haben als Wissenschaftler die Gelegenheit, unauffällig in Bibliotheken zu recherchieren. Deswegen ist eine Beteiligung an der Erstellung von Selbstbezichtigungsschreiben nicht ausgeschlossen. Das ist eine Formulierung, die sich gerne und ganz viel da findet, aufgrund irgendwelcher Details. Kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie daran beteiligt waren. Und das ist tatsächlich eben nicht ironisch, sondern völlig ernst gemeint. Das Zweite fassen wir unter dem Thema Kontaktschuld. Die Beschuldigten kennen sich untereinander, wird da als Hinweis genommen. Das ist nicht überraschend, die sind seit Jahren miteinander befreundet. Sie haben Kontakte in die linke Szene, das ist auch kein Geheimnis. Das geht in Berlin, glaube ich, ganz vielen Leuten so, dass sie Kontakte in die linke Szene haben. Und sie beteiligten sich an linksextremistischen Mobilisierungen, wie etwa gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Auch das war 2007 nicht unüblich, würde ich mal vorsichtig formulieren. Schließlich gibt es den Bereich konspiratives Verhalten. Konspiratives Verhalten drückt sich aus etwa in unbestimmten Telefonverabredungen. Das bedeutet also, wenn du zum Beispiel einen Freund hast, mit dem du regelmäßig samstagnachmittags in der Kneipe Fußball guckst, dann, wenn ihr miteinander telefoniert und euch verabredet, sagt ihr, gehen wir nächsten Samstag wieder in den grünen Affen Fußball gucken? Oder, nee, ohne Fußball gucken, also wir sehen uns nächsten Samstag wieder im grünen Affen. So, das wäre dann eine relativ konspirative Verabredung, weil ihr nicht genau sagt, wann ihr euch da trefft, ihr sagt nicht dazu, wo ihr trefft und ihr nennt auch nicht genau die Adresse des grünen Affen. Wenn ihr bei einem Treffen eure Handys nicht mitnehmt, aus welchem Grund auch immer, wird das als konspirativ gewertet, weil das eine typische Eigenart der linken Szene ist. Wenn sie sich konspirativ verhalten wollen, nehmen sie ihre Handys nicht mit oder schalten sie aus. Das Verschlüsseln von E-Mails erklärt sich von selber, ist eine hochkonspirative Angelegenheit. Die Nutzung anonymer E-Mail-Adressen ist auch hochverdächtig und anonyme E-Mail-Adressen sind alle, die nicht nach dem Muster Vorname.nachname@provider.de ausfallen. Nutzung von Internetcafés, obwohl man zu Hause einen Internetanschluss hat, vervollständigt dann das Bild des extrem hochkonspirativen Verhaltens potenzieller Terroristen. Was wir auch gefunden haben in den Akten später, ist ein Raster, das das BKA entwickelt hat, nachdem sie auf der Suche waren nach MG-Mitgliedern. Erstens enge soziale Bindung innerhalb der Gruppe, also auch Freundeskreise, ein außergewöhnliches politisches und historisches Wissen. Die Fähigkeit, schon genannt, wissenschaftlich analytisch zu arbeiten und komplexe Texte zu erstellen, Zugriffsmöglichkeiten auf umfangreiche politische und historische Literatur und Tagespresse, kein Vorliegen polizeilicher Erkenntnisse und schließlich keine Zugehörigkeit zu entweder den klassischen Autonomen oder den klassischen Anti-Imps. Das sind Konzepte, die kennen die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr. Die gab es in den 80ern, glaube ich mal, für linke Gruppierungen. Heute sind die meines Wissens nicht mehr in Betrieb. Im Grunde, wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, wenn man gute Freunde hat, links ist und irgendwie nicht ganz doof, dann ist man potenziell schon Mitglied der militanten Gruppe. Die Überwachung, die das mit sich gebracht hat, und das ist ja im Vortrag vorher schon mal grob skizziert worden, wie sowas vor sich geht, dass solche Überwachungsmaßnahmen von Ermittlungsrichtern entschieden werden, in welchem Zeittakt die solche Entscheidungen treffen müssen und auf Basis welcher Unterlagen, hat in Andres Fall und dem der ursprünglich erstmal vier Freunde Überwachungsbeschlüssen, die werden alle 2 bis 3 Monate erneuert geführt, die umfassten verdeckte Observationsteams, die auf der Straße hinter den Beschuldigten herliefen, das Abhören der Telefone, inklusive Handys, den Anschlüssen von Partnerinnen und auch Büros, das betrifft dann im Zweifelsfall auch die Kollegen, Auswertung von E-Mails und der besuchten Websites, Videokameras vor und hinter den Wohnhäusern. Kleine Lauschangriffe ist der Versuch, zum Beispiel in der Kneipe am Nachbartisch Gespräche aufzuzeichnen, die am Nebentisch geführt werden. Abfragen etwa bei Banken, bei der Deutschen Bahn nach, wenn man also zum Beispiel Online-Tickets sich, also wenn man mit Online-Tickets Bahn fährt und zum Beispiel Bahnkomfortpunkte oder diese Punktsysteme da in Anspruch nimmt, wo dann gespeichert wird, wann man wohin fährt, das ist bei der Bahn abgefragt worden. Internetprovider sind kontaktiert und abgefragt worden. Wir vermuten, dass es auch Abfragen bei Vermietern gegeben hat. Das können wir nicht nachweisen. Es ist aber so, dass bei Beschuldigten, also bei einem Beschuldigten konkret ohne Angabe von Gründen das Bankkonto gekündigt wurde, bei einem anderen der Mietvertrag. Welche anderen Abfragen es noch gegeben hat, wissen wir natürlich nicht. Diese Überwachung zog mit sich die Überprüfung sämtlicher Kontaktpersonen, auch Kolleginnen. Das sind, glaube ich, über die Jahre in diesem Fall etwa 2000 Menschen gewesen, die davon betroffen worden sind. Also sämtliche Personen, die mit uns telefoniert haben, E-Mails ausgetauscht haben, bei uns zu Besuch waren, später bei der Durchsuchung in Adressbüchern gefunden wurden, sind alle durchgecheckt worden auf eventuelle Auffälligkeiten und sonstige Dinge, die das BKA in irgendeiner Weise interessieren. Es hat GPS-Geräte an Autos gegeben, um verfolgen zu können, wohin die Beschuldigten wann fuhren. Es hat mindestens eine Anfrage bei der Stasi-Unterlagenbehörde gegeben, weil einer der Beschuldigten schon in der DDR mit der Stasi Ärger hatte, im Stasi-Knast gesessen hat und entsprechende Stasi-Akten über ihn existierten. Die sind vom BKA munter weiter benutzt worden. Da wurde auch völlig ohne irgendwelche Hemmungen offensichtlich ausgeschlossen, dass er früher schon irgendwie eine linke Zecke gewesen ist und etwa zum Beispiel Kontakt zu den Grünen, in West-Berlin gehabt hat und ganz offensichtlich also eine linke Gesinnung schon lange hat. Es hat Anfragen gegeben, unter anderem bei Meldeämtern und Kfz-Behörden. Da geht es dann um die Wohnadressen und gefahrene Autos. Kooperationen unter anderem mit dem Verfassungsschutz, mit dem Bundesnachrichtendienst, mit dem Fraunhofer-Institut in Chemnitz, mit der Uni Köln. Da ging es um Auswertung von Asservaten, um Auswertung der aufgezeichneten Gespräche in Kneipen, also Sprachanalysen und Audiobearbeitung. Um Textanalysen, also linguistische Gutachten, weil, wie gesagt, den ursprünglichen vier ja vorgeworfen wurde, die Texteschreiber der militanten Gruppe zu sein. Die linguistischen Gutachten, die dabei verfertigt wurden, das war noch vor den Festnahmen, haben ergeben, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass sie die Schreiber dieser Texte sind. Das hat das BKA aber in keinster Weise beeinflusst, weil ja auch bei der höchst angenommen, also bei der höchsten festgestellten Stufe der Unwahrscheinlichkeit trotz alledem nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie es doch gewesen sind. Später, nach den Festnahmen, hat es dann Zeugenvorladungen vor die Bundesanwaltschaft gegeben. Das ist eine sehr hässliche Angelegenheit, die den meisten Leuten auch nicht bekannt ist. Wenn Zeugen von der Bundesanwaltschaft vorgeladen werden, Aussagen zu machen zu ihren Bekannten, Kollegen, ehemaligen Mitbewohnern, ist das eine Situation, der man sich nicht entziehen kann und nicht darf. Wenn man verweigert, Aussagen zu machen, kann man mit Ordnungsgeld bis zu 2000 Euro und Ordnungshaft bis zu 6 Monaten Beugehaft bedroht werden. Das ist nicht umgesetzt worden, hat aber natürlich bei den betroffenen Personen, die wussten, ich muss in 2 Wochen dahin. Und wenn ich weigere, etwas auszusagen, in dem Wissen, ganz egal, was ich sage, das ist ja aus den Akten erkennbar, es wird sowieso alles gegen sie verwendet. Wenn man irgendwas tut, ist es verdächtig, wenn man irgendwas nicht tut, ist es verdächtig, weil man sich ja so konspirativ zu diesem Bereich benommen hat. Also man kann sich gar nicht richtig verhalten. Es gibt überhaupt keine entlastenden Aussagen, die man machen kann. Wenn man also vor der Situation steht, seine Freunde nicht belasten zu wollen und zum Beispiel selber in der Ausbildung steckt, Kinder hat, das ist bei mehreren der vorgeladenen Zeugen so gewesen, oder aus anderen Gründen gerade nicht haben möchte, dass man mehrere Monate in Beugehaft landet, dann ist das eine wirklich extrem bedrohliche Situation, die glücklicherweise für alle Betroffenen gut ausgegangen ist. Entschuldigung. So. Ich stand am Morgen des 1. August 2007 mit meinen Kindern da, ohne Mann, wusste, der ist in Moabit verschwunden, wusste, dass er jetzt gerade einmal durch die Presse gejagt wird als Deutschlands Top-Terrorist. Und das ist jetzt kein Scherz, es ist tatsächlich in den Überschriften so gewesen, konnte mir nicht erklären, was das alles bedeutet und musste damit fertig werden, dass eine große Aufmerksamkeit, eine große Öffentlichkeit sich diesem Thema zugewandt hat und musste erklären, musste den Kollegen erklären, musste unseren Freunden erklären, musste unseren Eltern erklären und auch unseren Kindern erklären, was das war. Habe das erstmal nicht gut hingekriegt, aber viele Freunde gehabt, die mir dabei geholfen haben. Auch natürlich die Bekannten und Freunde und Familien der anderen Festgenommenen und Beschuldigten, die ja alle an diesem Morgen erst davon erfahren haben, dass es dieses Ermittlungsverfahren gab. Wir sind hinterher oft gefragt worden, ja, habt ihr denn nichts gemerkt? Wusstet ihr nicht, dass diese Überwachung stattgefunden hat? Und ich kann sagen, wir haben das nicht gemerkt. Wir sind Menschen, die wissen, dass sowas wie Hausdurchsuchungen vorkommt. Wir sind tatsächlich, und das ist auch kein Geheimnis, eben an den Protesten gegen den G8-Gipfel zum Beispiel 2 Monate vorher beteiligt gewesen. Auch da hat es 129a-Verfahren und Hausdurchsuchungen gegeben. Das wussten wir auch, also dass sowas vorkommen kann und dass die gesamte Bewegung gegen diesen Gipfel irgendwie im Fokus von Aufmerksamkeit stand, das wussten wir alles. Trotzdem haben wir nicht realisiert, wie konkret das in diesem Fall bei uns zugetroffen hat. Was ich getan habe, ist viel telefoniert in den ersten Tagen, dann auch angefangen, E-Mails zu schreiben, die ich nicht mehr einzeln verschickt habe, sondern in großen Gruppen an verschiedene Leute und irgendwann dann auch realisiert, dass diese Innenansicht einer Antiterrorermittlung etwas ist, was den meisten Leuten im Detail nicht so besonders bekannt ist. Ich brauchte auch natürlich für mich irgendeine Art und Weise der Verarbeitung dieser Erlebnisse. Und in meinem Fall ist das so, dass das sehr gut funktioniert. Wenn mich etwas belastet, wenn mich etwas stresst, dann werde ich besser damit fertig, wenn ich das aufschreibe. Also gerade bei Erlebnissen, die jetzt vielleicht nicht so sind, dass man eine Pressemitteilung macht oder gar eine Pressekonferenz, weil der Bundesgerichtshof entschieden hat, den Haftbefehl aufzuheben. Das hat es auch gegeben, also sozusagen klassische Öffentlichkeitsarbeit in dem Fall mit Unterstützung von vielen Leuten, die uns dabei geholfen haben. Aber eben, ich sag mal, Kleinkram, das Knacken im Telefon, Besonderheiten, die du irgendwie merkwürdig findest und denkst, werde ich jetzt verrückt, bin ich jetzt völlig paranoid, weil ich mir bei allem irgendwas einbilde, die Wanzen, die ich unterm Sofa vermute, gucke ich jetzt jedes Mal tatsächlich drunter oder nicht. Das ist auch, um emotional damit fertig zu werden, nicht ganz einfach, weil natürlich man nicht nur darüber nachdenken will, auch wenn das in den ersten Monaten im Grunde gar nicht anders möglich war. Dass es Blogs gibt, wusste ich vorher, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich hätte, glaube ich, sonst nicht unbedingt damit angefangen, öffentlich für eine anonyme Öffentlichkeit Geschichten aus meinem Alltag aufzuschreiben. Und in diesem Fall dachte ich, Privatsphäre ist eigentlich zu Deutsch eh im Arsch. Also es war klar, es wird alles komplett überwacht. Die Maßnahmen, von denen wir wussten, das sind die, die ich euch vorhin genannt habe, sind nur die, von denen wir wussten. Es gibt außerdem noch den Verfassungsschutz, der nicht dokumentiert, was er tut und ganz offensichtlich in diesem Fall auch interessiert war. Es gab auch im Herbst 2007 schon die Diskussion über Online-Durchsuchungen. Es gibt selbstverständlich Wanzen, dass das BKA gerne Videoaufzeichnungen in Wohnungen machen will und der Verfassungsschutz in aller Regel die Maßnahmen, die das BKA später durchführen will, vorher schon ausprobiert. Das sind Sachen, die wir alle schon wussten und mit diesem Wissen haben wir unseren Alltag verbracht. Und wenn du das Gefühl hast, du bist nicht mal mehr auf dem Klo alleine, dann weißt du, Privatsphäre ist eine Vokabel, die spielt in meinem Leben einfach keine Rolle mehr. Und in dem Wissen, dass sowieso immer jemand dabei ist, und zwar immer jemand, der oder die uns nicht wohlgesonnen ist, hat mein Verhältnis dazu, wie viel ich von meinem Alltag veröffentlichen will, verändert, weil ich dachte, dann können es auch die Leute wissen, die uns mit Sympathie gegenüberstehen oder einfach aus politischem Interesse verfolgen wollen, wie sowas eigentlich aussieht. Zudem, meines Wissens, wenigstens in Deutschland, sowas noch nie jemand gemacht hat. Also es gibt ja 129a-Verfahren schon. Ich glaube, der erste Paragraph ist 1871 eingeführt worden. Das waren die Sozialistengesetze unter Bismarck. Das war auch schon ein Paragraph 129. Seitdem sind sie immer weiter perfektioniert worden. Trotzdem hat es so eine detaillierte Beschreibung noch nicht gegeben. Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, und das war der Herbst 2007, also es war 30 Jahre deutscher Herbst. Diese Debatte war gerade höchst virulent und ist durch alle Medien gegeistert. Die Auseinandersetzung hat die erste große Demo des AK-Vorrat in Berlin gegeben in diesem Herbst. Diese ganze Debatte Freiheit versus Sicherheit war sehr präsent und inmitten all dieser Geschichte fand dieses Ermittlungsverfahren statt. Auch die Auseinandersetzung damit, was ist eigentlich Terrorismus, hat eine große Rolle gespielt. Ich glaube, einer meiner Blog-Einträge beschäftigt sich mit einem Interview mit Brigitte Zypries im Spiegel, wo sie gefragt wurde, was aus ihrer Perspektive eigentlich, und da ging es auch um dieses Ermittlungsverfahren, Terrorismus ist. Und Brigitte Zypries hat die überraschende Antwort gegeben, für sie ist nicht mal der 11. September Terrorismus. Das konnte man sehen, dass das zu einem Luftschnappen der interviewenden Journalisten geführt hat, die dann gefragt haben, wieso denn nicht? Und Brigitte Zypries hat sinngemäß gesagt, die Definition, die gültige Definition von Terrorismus lautet sinngemäß, dass terroristische Aktivitäten dazu geeignet sein müssen, den Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern und die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Und der 11. September war eine schreckliche Tragödie, hat aber die Vereinigten Staaten nicht in ihren Grundfesten erschüttert. Ist im Spiegel nachzulesen, hat sie so gesagt. Und in dem Wissen fanden wir zumindest, dass André Holm eher kein Terrorist ist. Das hat ja dann der Bundesgerichtshof kurze Zeit später auch so entschieden. Und diese Diskussion hat aber gewissermaßen am Beispiel André Holm, am Beispiel militante Gruppe, repräsentativ für eine große gesellschaftliche Diskussion stattgefunden. Es gab gleichzeitig, irgendjemand muss mir später nochmal erklären, wie man mit diesen Präsentationen zurechtkommt. Natürlich aber auch Gründe gegeben, die dagegen sprachen, das öffentlich zu machen. So wie wir heute den Eindruck haben, eigentlich ist diese Sache gut ausgegangen und auch wir glauben eigentlich nicht, dass es nochmal zur Eröffnung eines Verfahrens gegen André kommen wird. Niemand glaubt, dass er wegen Terrorismus verurteilt werden wird. Wir leben zwar mit diesem auch bis heute andauernden Stress der Ermittlung und der Überwachung, aber es ist schon irgendwie gut gegangen. Das war aber am Anfang überhaupt so nicht klar. Das hat Monate gedauert, bis wir darauf vertraut haben, dass das wirklich nicht in einer Haftstrafe enden wird. Was, wenn man diese Festnahme erlebt hat, wenn man diese Begründungen erlebt hat, ist es überhaupt nicht unrealistisch zu denken, okay, dann verknacken sie ihn auch und stecken ihn tatsächlich in den Knast. Wenn das geht, öffentlich akzeptiertermaßen, dann ist alles andere auch denkbar. Und das ist eine Position, wo eigentlich jegliche bisherige Orientierung ihr oben und unten komplett verliert, weil du den Eindruck hast, jetzt hilft dir gar nichts mehr. Rechtsstaat ist außer Kraft, das funktioniert nicht und damit ist alles Mögliche denkbar. Und wenn ich jetzt anfange, noch darüber zu schreiben, werden sie das womöglich auch noch gegen mich verwenden. Ich persönlich war ja also einerseits gewissermaßen der Kollateralschaden in diesem Fall, aber ansonsten nur die Freundin von, also persönlich nicht weiter in Erscheinung getreten, nicht auffällig, gegen mich gab es kein Verfahren, wie es überhaupt interessanterweise offensichtlich Frauen als Terroristen denken des BKA nicht gibt. Ich glaube, jetzt inzwischen haben sie doch noch eine nachträglich in dieses MG-Verfahren mit aufgenommen, weil die einen der Beschuldigten im Knast besucht hat. Aber darüber hinaus betrifft das immer nur Männer und ich dachte, gut, wenn ich jetzt hier still sitze und mich um meine Kinder kümmere, und versuche, mit dieser Situation fertig zu werden, bin ich gut ausgelastet. Eigentlich muss ich mich jetzt nicht auch noch vorne ins Rampenlicht stellen und selber sagen, ich kann auch denken und schreiben. Das mir offensichtlich schon ausreicht. Das hat mich relativ lange beschäftigt, diese Überlegung. Natürlich ist es auch so, wenn man anfängt, über Angst vor bestimmten Sachen zu schreiben, das ist das Demonstrieren von Schwäche. Und wenn man sowas erlebt hat, dann will man, ich jedenfalls, eins nicht, und das ist Schwäche zeigen. Irgendwie deutlich machen, dass wir verwundbar sind, dass bestimmte Maßnahmen uns angreifen und auch tatsächlich erschüttern, Angst machen und beschäftigen. Das ist eigentlich absurd, weil völlig klar ist, dass sowas Angst macht. Das weiß auch das BKA, das wissen die Behörden, deswegen tun sie das ja. Trotzdem hat es mich Überwindung gekostet, solche Sachen aufzuschreiben. Letzten Endes hatte ich natürlich dann eben auch Angst vor Reaktionen der Behörden zu denken, die könnten eben auch gegen mich irgendwas unternehmen, die könnten, keine Ahnung, wie gegen den Blog vorgehen, die Blogplattform vorgehen, Kommentarattacken starten, hacken, keine Ahnung. Also meiner Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt. Und dann habe ich irgendwann einfach mal ganz vorsichtig damit angefangen, mir eine nette kleine Blogplattform in Italien gesucht von Hackern, die ich gut kannte, bei denen ich wusste, die gehen relativ verantwortungsvoll mit Daten um, die loggen keine Daten, die sie nicht wirklich brauchen. Mit denen kann man reden, wenn es dringend notwendig ist, und habe dann ganz klein und meinen Bekannten mal die Adresse gegeben, angefangen, bestimmte Sachen aufzuschreiben. Und so im Nachhinein, wenig überraschend, ist das sehr schnell sehr bekannt geworden, weil sich sehr viele Leute dafür interessiert haben, wie sowas tatsächlich aussieht, eben, glaube ich, weil es doch eine relativ spektakuläre Geschichte ist und weil es sowas eben vorher nicht zu lesen gab. Die Geschichten, um nur einige anzureißen, die da drin vorkommen. Ich glaube, die bekannteste ist der schwarze Beutel. Die kennen vielleicht einige von euch auch schon. Das ist die Geschichte, wie es zu der zweiten Hausdurchsuchung bei uns zu Hause kam. Das Ergebnis eines Missverständnisses seitens des BKAs würde ich mal unterstellen. Bei einem abgehörten Telefonat zwischen André und seiner Mutter. André ist an einem Mittwoch aus der Untersuchungshaft wieder rausgekommen. Am Donnerstag hat er mit seiner Mutter telefoniert, die auch in Berlin lebt. Und dazu muss man wissen, dass er, gut, da muss ich noch ein bisschen ausholen, dass er wenige Tage vor der Entlassung erst die Akten überhaupt, die Ermittlungsakten ausgehändigt bekommen hat und hatte also jede Menge Zeug, Klamotten und einen Haufen Aktenordner unter dem Arm, als er in Moabit entlassen wurde. Und seine Mutter hatte so einen kleinen schwarzen Einkaufsbeutel, die kennt ihr vielleicht, das sind so kleine Schlüsselanhänger, die man in den Drogerien bekommen kann. Und sowas hatte sie dabei und hat ihm also diesen schwarzen Beutel gegeben, also tu doch die Akten da rein, dann kannst du sie besser nach Hause tragen. Die beiden haben miteinander telefoniert und sich verabredet für nächsten Sonntag, wo wir ganz in Ruhe zusammen mit Kindern und Großeltern Kaffee und Kuchen, also Kaffee trinken wollten und seine Mutter, die noch nicht geübt darin war, überwachungsgemäß zu telefonieren, hat dann den fatalen Satz gesagt, und dann würde ich mich gerne noch über den Inhalt des schwarzen Beutels unterhalten. Weil sie gerne wissen wollte, was in den Akten eigentlich steht, weil sie auch nicht verstanden hat, was der Hintergrund dieser ganzen Geschichte war. Und das ist für Mütter, glaube ich, noch schlechter auszuhalten als für Freundinnen. Dieses Telefonat führte dazu, dass Bundesanwaltschaft und BKA in heftige Aktivität verfallen sind, weil, das konnten wir später nachlesen, die einzige Erklärung, die sie für diesen Satz hatten, war, dass irgendwelches hochgefährliches Beweismaterial bei den Eltern in der Wohnung liegt und die nichts anderes vorhatten, als erstens das am Telefon anzukündigen und zweitens dann aus ihrer Wohnung am Sonntag mit zu uns zu bringen. Und daraufhin wurde die Observation auf seine Eltern ausgedehnt. Es ist kurzfristig erwogen worden, deren Wohnung zu durchsuchen. Und man hat sich dann aber entschieden, einfach nur hinter ihnen herzulaufen und zu versuchen, sie auf dem Weg aufzuhalten, um ihnen den schwarzen Beutel abzunehmen. Der Zoll Sachsen, der mit der Observation betraut war, hat nicht geschafft, die beiden älteren Herrschaften tatsächlich zu stoppen. Die sind mit einer großen Plastiktüte, die nicht schwarz war, in unsere Wohnung gelangt. Sonntagnachmittag in Karlsruhe viel Telefoniererei und es wurde spontan beschlossen, dass die Außenstelle des BKA in Berlin daraufhin die zweite Hausdurchsuchung vorzunehmen habe, um dieses gefährliche Beweismaterial in Augenschein nehmen zu können. Die standen dann also, nachdem wir schon fertig waren mit Kaffee trinken, bei uns wieder in der Wohnung. Konnten keine Rücksicht darauf nehmen, dass wieder Kinder dabei waren und auch nicht kurz warten, bis Kinder und Großeltern aus der Wohnung waren, sondern sind also entsprechend aggressiv in die Wohnung gestürzt, haben sich nicht weiter davon irritieren lassen, dass in dem schwarzen Beutel zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts mehr drin war, sondern wir ihnen gesagt haben, das ist der Beutel und das im Übrigen sind die Ermittlungsakten, die da drin waren. Das ist das Einzige, was sie nicht jetzt mitnehmen dürfen, weil das ist einfach in der Strafprozessordnung so festgelegt, dass die Ermittlungsbeamten die den Beschuldigten ausgehändigten Akten nicht einsehen dürfen. Das ist Verteidigungsmaterial, das hat sie nicht weiter geschockt. Der Leiter dieser Operation hat dann trotzdem alles durchgeblättert und hat noch zwei Beamtinnen einmal durch unsere Wohnung geschickt. Ich habe in dem Moment nicht wirklich nachgedacht und fassungslos, wie ich war, denen dann gesagt, sagen Sie mal, ziehen Sie jetzt gleich ein Schild raus, versteckte Kamera, oder ist das ernst gemeint? Ich habe gedacht, das war jetzt vielleicht ein bisschen forsch, aber die Beamtinnen haben selber ein bisschen gequält, gelächelt und sich offensichtlich nicht richtig wohlgefühlt in dieser Situation. Später haben dann wiederum die Anwälte von Andres Eltern Beschwerde eingelegt wegen dieser Observation und Durchsuchung und die Begründung der Staatsanwaltschaft ist auch in meinem Blog dann zu finden in einer weiteren Geschichte. Da ist es nämlich nicht so, dass sie sich dann irgendwann vielleicht dafür entschuldigt hätten, was viele Leute annehmen, wenn sie die Geschichte vom schwarzen Beutel gehört haben, sondern ganz im Gegenteil, finde die Bundesanwaltschaft offenbar bis heute, dass das vollkommen rational war, diese Entscheidung, dass das durchaus so hätte sein können. Was darauf hinweist, ist erstens, dass ja Andres Vater womöglich irgendwie auch da mit dieser Sache zu tun hat, weil der nämlich bei der IG Metall gearbeitet hat. Und die IG Metall, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, hatte irgendwas mit einem Streik bei Bosch Siemens zu tun, der irgendwann mal stattgefunden hat. Und die militante Gruppe hat im Jahr XY irgendwann mal einen Text über den Streik bei Bosch Siemens verfasst. Deswegen kann ja nicht ausgeschlossen werden und so weiter. Zweitens haben ihn seine Eltern nach der Entlassung am Knast abgeholt. Und das deutet ja darauf hin, dass da eine ausgesprochene Nähe zwischen Eltern und Sohn vorhanden ist. Ich habe nicht, oder ich tu das auch nicht wirklich im Detail zu spekulieren, wie die Familienverhältnisse der Bundesstaatsanwältin so aussehen, aber ich fand das jetzt noch nicht besonders verdächtig, dass sie ihn abgeholt haben. Also die sind schlechte Verlierer, das kann man so sagen. Diese Geschichte, also relativ ausführlich, viel gibt es Geschichten, ich nenne die Geschichten rund ums Handy, spektakuläre Umleitungen, Fehlschaltungen. Es hat nicht nur einmal, sondern mehrmals stattgefunden, dass Leute André auf seinem Handy, als er das dann endlich vom BKA wieder hatte, versucht haben anzurufen und stattdessen mein Handy geklingelt hat. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt dann versucht habe, also aufgelegt habe und dann versucht habe, seine Nummer anzurufen, habe ich meine eigene Mailbox erreicht. Und also diese Sorte Kleinkram hat es ganz, ganz viel gegeben. Das sind so Sachen, ne, die, also da macht man keinen Presseartikel draus, aber das sind so Merkwürdigkeiten, so Kleinkram, wo es besser tut, sich den von der Seele zu schreiben, auch um ihn irgendwo zu dokumentieren, um aber jetzt auch nicht permanent darüber nachzudenken und sich diese ganzen Eigenartigkeiten auch immer merken zu müssen letzten Endes. Auch eine schöne Geschichte ist zu finden in der Begründung der Bundesstaatsanwältin in ihrem Widerspruch gegen die Haftverschonung. Untersuchungshaft, dafür gibt es drei klassische Gründe in der Regel, wenn die verhängt wird. Das ist Wiederholungsgefahr, Verdunklungsgefahr und Fluchtgefahr. Alle drei Dinge konnte die Staatsanwältin bei André feststellen. Fluchtgefahr hat sie daraus erkannt, dass André auch mal wieder mit seiner Mutter telefoniert hat, Monate vorher, weil er sich beworben hatte auf eine Stelle in den Niederlanden und seine Mutter dann gefragt hat, ja, aber wenn du diese Stelle kriegst, was passiert denn dann mit Anne und den Kindern? Wie macht ihr das als Familie? Und er hat dann geantwortet, naja, dann muss ich, also wenn das alles klappt, dann muss ich halt erstmal hinziehen und wenn das eine dauerhafte Stelle ist, eben eine Wohnung suchen und dann werden die sicherlich irgendwann nachziehen. Begründet die Fluchtgefahr, weil nämlich er offensichtlich bereit war, monatelang ohne uns in Holland zu leben. Das heißt, die sozialen Bindungen können so eng ja nicht gewesen sein. Und die sind ja immer die Begründung, warum eine Fluchtgefahr nicht gegeben ist. Ich habe vorhin schon angedeutet, das Bundeskriminalamt und GPG sind zwei Dinge, die nicht gut miteinander können. Das haben wir gefunden in der zweiten Aktenlieferung, die wir im Dezember bekommen haben, weil in der ersten Durchsuchung verschiedene verschlüsselte Datenträger gefunden worden sind, die das BKA bis heute versucht zu entschlüsseln und dann dankenswerterweise ordentlich dokumentiert hat, was sie alles getan haben, um diese GPG-verschlüsselten Daten zu entschlüsseln. Selber können sie das überhaupt gar nicht angehen und haben dann versucht, das outzusourcen an den Fachbereich für, ich glaube, Wirtschaftsinformatik der Universität Köln, die auch dankenswert in diesem Auftrag einen Kostenvoranschlag geschrieben haben, gesagt haben, das kostet so und so viel, wenn sie überhaupt erstmal eine Einschätzung vornehmen, was sie dazu brauchen. Und alleine der Kostenvoranschlag aber war dem BKA zu teuer. Und deswegen ist es dazu nicht gekommen und deswegen hat die Entschlüsselung bis heute nicht stattgefunden. Ich finde das schwer zu glauben, muss ich sagen, insbesondere wenn ich mir auch wieder beim Vortrag vorher so anhöre, was es an technischen Möglichkeiten bei unseren Strafverfolgungsbehörden so gibt, wenn sie denn wollen. Aber jedenfalls im Bereich Terrorismusbekämpfung gibt es da offenbar eine deutliche Unterausstattung. Und wenn das stimmt, was Sie da reinschreiben, was ich auch immer erstmal vorsichtig zumindest einschätzen würde, dann stehen Sie da davor, wie vor dem verschlossenen Scheunentor und kommen nicht weiter. Das haben wir natürlich auch mit Freude zur Kenntnis genommen und steht eben auch im Blog. Diese Sorte Geschichten gab es am Anfang viele und inzwischen nur noch wenige, weil, hoppla, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Hilfe. Wer auch immer vorhin da war, wie geht das? Ja. So. So. Am Anfang gab es diese Geschichten viele, das haben auch viele Leute gelesen. Inzwischen passiert einfach nichts mehr. Diese Ermittlung läuft weiter. Wir vermuten, dass wir weiter in dieser Form oder André zumindest in dieser Form überwacht wird. Wir wissen das nicht genau. Wir wissen nicht, ob die Kameras noch da sind. Wir sind relativ sicher, dass es die Observationsteams in der ursprünglichen Form nicht mehr gibt. Wir sind relativ sicher, dass unsere Telefone und E-Mails weiter überwacht werden, also seine primär und meine, wie immer, als Kollateralschaden mit. Deswegen hat sich Analyst seitdem sehr beruhigt. Ich schreibe inzwischen viel über das Thema Sicherheit und Freiheit allgemeiner, auch über andere Terrorismusverfahren. Wenn man sowas selber erlebt hat, interessiert man sich natürlich mehr, auch wie das bei anderen Leuten abläuft. Das ist ähnlich absurd. Da gibt es viele auch schöne Fälle, die ich beim letzten Kongress in Berlin auch vorgestellt habe. Interessant fand ich die Reaktionen, die es anfangs gegeben hat in den Kommentaren, vor denen ich, wie gesagt, durchaus auch ein bisschen Angst hatte, weil ich eben nicht überraschend gefunden hätte, wenn Leute gesagt hätten, ach komm, irgendwie, das ist doch alles Spinne, das bildest du dir ein, weil letzten Endes haben wir natürlich für nichts von diesen Dingen, die den Überwachungsbereich betreffen, Beweise. Man kann ja nicht nachfragen und sagen, macht ihr das wirklich? Oder wenn mein Telefon umgeleitet wird, war das jetzt tatsächlich euer Azubi oder war das Absicht oder wie kommt sowas? Deswegen ich auch nie reinschreibe, das ist zwangsläufig die Folge der Überwachung, sondern immer nur solche Beobachtungen aufschreibe und konstatiere, es ist relativ wahrscheinlich, dass die Überwachung stattfindet und dass das eine mit dem anderen zu tun hat, ist eben nicht auszuschließen. Die Reaktionen waren zu, ich würde sagen, 99% sehr wohlwollend, was für uns natürlich eine große Hilfe gewesen ist, muss ich ganz offen sagen, mit sowas nicht alleine dazustehen und zu wissen, dass man damit nicht alleine steht, sondern dass viele Leute sozusagen aufpassen, ist unglaublich großartig. Ich weiß nicht, wie andere Leute mit sowas fertig werden, die in dieser Situation niemanden haben. Und einige der Reaktionen habe ich eben auch jetzt hier aufgeschrieben. Ganz viel gab es die Totalitarismusvergleiche, also Entsetzen darüber, völlig geschockte Reaktionen, dass sowas hier in diesem unserem Rechtsstaat vorkommen kann, dass man sowas in Ostblock, in Russland, China, Nordkorea vermutet hätte, aber eben doch nicht hier. Viele Leute, die gesagt haben, dass ihnen das jetzt mal plastisch vor Augen geführt hat, wie Überwachung, wie sich das auswirkt, was das bedeutet, was das für Konsequenzen für die Menschen hat. Die Frage auch so ein bisschen abstrakter eher, ist das denn Dissident über Alltag zu bloggen? Ist es in der Regel natürlich nicht, aber in besonderen Ausnahmefällen eben schon. Ganz häufig auch Leute, die Angst hatten und das auch dann aufgeschrieben haben, was ich wieder mutig fand, Kommentare zu posten oder alleine auch nur Analyst zu lesen, in der Angst, dass auch das irgendwie ausgewertet und dokumentiert wird. Und das ist ja auch nicht völlig unwahrscheinlich. Anfangs gab es durchaus auch die Frage, ob ich real bin, ob es mich wirklich gibt. Schon auch die Frage, ob das nicht Paranoia ist, aber eben sehr zurückhalten. Es hat ganz viele praktische Tipps gegeben, das fand ich ganz süß gewissermaßen, also was das, die Handyüberwachung angeht, dass man eben ständig SIM-Karten austauscht, dass das ist, was wir jetzt wirklich als allerletztes gemacht hätten, weil wir ja gerade versucht haben zu vermeiden, den Eindruck zu erwecken, wir wollten uns irgendwie konspirativ verhalten, auch viele Tipps zum Bereich Verschlüsselung, was wir auch vorher schon kannten, aber was wahrscheinlich bei Soziologen und Soziologen-Ehefrauen erstmal nicht unterstellt wird, dass sie mit Verschlüsselung umgehen können, weiß ich nicht genau, oder auch wie man Wanzen suchen kann. Und die Frage, die über all dem schwebt und ganz häufig kommt, ändert sich dein Verhalten, wenn du weißt, dass du überwacht wirst? Meine erste Reaktion am Anfang war nein. Ich weigere mich das noch weiter beeinflussen zu lassen, als es schon tut. Ich lebe mein Leben genauso weiter wie vorher. Ich rede darüber und ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Und im zweiten Gedanken muss ich das natürlich relativieren, das stimmt nicht. Natürlich beeinflusst Überwachung Verhalten ganz massiv, sogar auch in unserem Fall, der in so vieler Hinsicht irgendwie außergewöhnlich und ungewöhnlich ist. Das Telefonverhalten verändert sich natürlich, wenn du in den Akten nachliest, dass das BKA überhaupt keinen Spaß versteht, dass sie jede Ironie falsch verstehen, dass sie alles ernst nehmen, was du irgendwie im Scherz sagst. Dass du vor allen Dingen auch deine Freunde versuchst, davon abzuhalten, Witze zu machen über Ermittlungen oder Bundeskriminalamt in dem Wissen, dass das völlig in die Hose gehen kann und ganz ernst gemeint ist und dass wirklich jeder, der uns anruft und am Ende noch darüber redet, natürlich einmal durch die Mühle gezogen wird und überprüft wird und dass das für andere Leute auch total gefährlich sein kann. Du machst ganz genaue Angaben, also diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, verabredest dich für die Kneipe und wenn deine Freunde diesen bewussten Satz sagen, sehen wir uns Samstag wie immer im grünen Affen, dann sagst du ja und zwar um 16 Uhr, weil wir das Fußballspiel so und so sehen wollen, sagst du explizit dazu und dein Freund denkt, spinnst du jetzt, wusstest du doch und du sagst, naja, nicht für ihn, sondern fürs BKA nochmal ganz genau dazu, damit es nicht als konspirative Verabredung interpretiert wird. Du hast permanent eine Schere im Kopf, weil du genau weißt und nachgelesen hast, dass das, was du tust, verdächtig ist und das, was du nicht tust, auch verdächtig ist. Da gibt es auch wunderschöne Beispiele, auch aus anderen Verfahren. Es hat ein § 129a-Verfahren so rund um den G8-Gipfel gegeben gegen 11 junge Antifas in einer ganz kleinen Stadt in Bad Oldesloe, das auch vor Absurditäten platzt. Da ist es so, dass einer von denen lange Dreadlocks gehabt hat in der Phase der Überwachung und die irgendwann abgeschnitten hat und das BKA schriftlich dokumentiertermaßen das so interpretiert hat, dass der einzige Grund für das Abschneiden dieser Dreadlocks sein könne, dass er wahrscheinlich einen Brandanschlag entweder ausgeführt oder versucht hat und sich dabei die Haare versenkt hat und sie deswegen abgeschnitten hat. Das ist die einzige mögliche Erklärung, warum jemand seine Frisur ändern könnte. Bei diesen Antifas kommt noch dazu, dass die sich nie am Telefon über den G8-Gipfel unterhalten haben. Und denen wird vorgeworfen oder wurde, das ist jetzt auch eingestellt, militante Anschläge zum Thema G8 unternommen zu haben. Und weil sie ja eben nie über den G8 geredet haben, was, und das schreiben die auch in irgendwelchen Texten, sie sich für den G8 einfach nicht interessierten, ihr Thema war Antifaschismus, ist das Zeichen, ein Zeichen dafür, dass sie sich eben wirklich hochkonspirativ verhalten haben, wenn sie sich mit dem G8 beschäftigt haben, weil sie müssen sich ja mit dem G8 beschäftigt haben, das geht ja gar nicht anders. So, und wenn du also solche Sachen weißt und weißt, wenn du es nicht tust, ist es verdächtig, wenn du es tust, ist es verdächtig, überprüfst du jedes Mal, was du sagst und hast im Grunde schon die Sprechblase mit im Kopf, wo der Kommentar des BKA drin ist, wie die das jetzt eventuell interpretieren, was du sagst. Als ich anfangs erste öffentliche Veranstaltung gemacht habe, war das ein Krampf ohnegleichen. Inzwischen geht es einigermaßen, auch in dem Wissen, dass sicherlich auch jetzt Behördenmitarbeiter mit im Raum sitzen, weil sie immer da sind und inzwischen kann ich aber einigermaßen darüber reden und am Anfang war das nicht einfach. Was sich natürlich auch verändert ist, sind so Kleinigkeiten im Alltag, wie ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Reflex haben, irgendjemand fährt auf dem Fahrrad an euch vorbei und ihr guckt, wer ist da jetzt gefahren. Sich umgucken auf der Straße ist hochkonspirativ, weil dann vermutet man ja, man würde observiert und versucht das rauszufinden und deswegen guckt man sich um. Ich habe also so eine Art Nackensperre entwickelt, wenn immer ich irgendwo stand und zum Beispiel mir die Schuhe zugebunden habe und jemand fuhr vorbei, nicht hinzugucken, auf gar keinen Fall, um nicht den Eindruck und so weiter. Und man wird unglaublich legalistisch in seinem Verhalten, also Ich habe bis heute einen Nachbar, der gerne viel Musik downloadet über unseren Internetzugang. Den habe ich im Nachgang gebeten, das nicht mehr zu tun, weil wir alle für unseren Internetzugang gleichermaßen in Haftung genommen werden und mir das einfach zu heikel war, weil ich dachte, das gibt garantiert Ärger, weil das wird überwacht und sozusagen Nebenwirkung solcher Verfahren ist, dass jedes kleinste Vergehen natürlich mit Begeisterung von den jeweils zuständigen Behörden ausgeschlachtet wird. Der hat jetzt inzwischen seinen eigenen Zugang und bezahlt jetzt eben ein bisschen mehr dafür, weil wir gesagt haben, das wollen wir bei uns so nicht mehr haben. Wir sind die einzige Familie, die ich kenne in Berlin, die ihr Kindermädchen legal angemeldet und sozialversichert haben. Ich hatte real Schwierigkeiten herauszufinden, wie man das macht, weil es einfach niemand tut, wir dann aber doch, weil ich dachte, wenn wir es nicht tun, das Ergebnis ist sonnenklar. Genauso hat mein Sohn darunter gelitten, der im Sommer nach der Festnahme eingeschult wurde. Wir wohnen in einer Gegend in Berlin, wo die Grundschulen extrem überlaufen sind und alle Familien melden sich fleißig um in die Grundschule ihrer Wahl zu kommen und mein Sohn ist eben leider jetzt dann nicht da eingeschult worden, wo wir wollten, weil wir uns natürlich überhaupt nicht ummelden konnten pro forma, um dieses Ziel zu erreichen. Damit mache ich jetzt mal einen Punkt, weil es jetzt auch die Zeit schon abgelaufen ist und ich eigentlich gerne auch euch noch Gelegenheit zu Kommentaren und Fragen gegeben hätte. Ich weiß nicht, wie lange wir dürfen. Dankeschön.
Ich glaube, meine Frage passt ganz gut zu deinem Schluss. Und wenn es dir zu persönlich ist, musst du natürlich nicht darauf antworten. Aber wie haben deine.
Verstehen.
Ich habe gesagt, meine Frage passt ganz gut zu deinem Schluss. Und wenn es zu persönlich ist, musst du es natürlich auch nicht beantworten. Aber du hast das Thema ja jetzt selbst auch schon nochmal angeschnitten. Wie sind die Kinder mit der Situation, also einerseits mit den Hausdurchsuchungen, mit diesem, das ist ja schon für Erwachsene eine dramatische Situation, also so eine quasi Überfallsituation, umgegangen? Und wie habt ihr denen dann auch diese Überwachungsgeschichte, die ja offensichtlich bis heute, jedenfalls in Teilen weitergeht, erklärt? Und wie gehen die auch damit um? Weil das ist ja schon nicht das normale Aufwachsen, was ein Kind so hat.
Die wissen das nicht. Ganz einfach. Die waren in dem Sommer 2,5. Unsere Tochter, die konnte noch nicht sprechen und unser Sohn war am Tag vorher 5 geworden, was auch noch eine schöne Anekdote in dieser Geschichte ist, weil ja unterstellt wurde, dass der Brandanschlag quasi am 5. Geburtstag unseres Sohnes stattgefunden hat. Was ich mir selbst beim ärgsten Terroristen nicht vorstellen kann, dass man sowas zeitlich plant. Und die Hausdurchsuchung, als das frühmorgens war, unsere Tochter war zwar wach, und wie die das alles erlebt und verarbeitet hat, werden wir nie rausfinden, weil sie dazu zu klein ist, und unser Sohn hat verschlafen. Den haben wir dann erst geweckt, als dieser ganz grobe Lärm, in die Wohnung einbrechen und Wohnung sichern und mit gezogenen Knarren durch die Räume toben, als das schon wieder beruhigt war. Der hat das... Also den hat vor allen Dingen geärgert, dass ich ihn sofort aus dem Bett zerren und in die Kita schaffen musste und er nicht mit seinen Geschenken spielen durfte in Ruhe an dem Morgen, und hat dann den Tag in der Kita und danach bei seinen Großeltern verbracht und hat von der Durchsuchung nichts mitgekriegt. Bei der zweiten Durchsuchung, als ich das war 3 Wochen später, zumindest schon in der Lage war, überhaupt mit ihm zu sprechen, ohne die Fassung zu verlieren, habe ich ihn gefragt, wie er das fand, dass da diese uniformierten Männer in der Wohnung waren, und er konnte sich daran nicht erinnern. Wir sind später bei einer Kinderpsychologin gewesen, die gesagt hat, Kinder haben einen fantastischen Verdrängungsmechanismus und Dinge, von denen sie wissen, dass sie sozusagen die Grenzen des Erträglichen überschreiten und ihre Eltern insbesondere so sehr erschüttern, dass sie damit nicht fertig werden, verdrängen Kinder eher. Also Kinder provozieren ihre Eltern gerne bis zur Weißglut, aber es gibt eine bestimmte Grenze, die sie nicht anrühren, und die war in diesem Fall erreicht. Die wissen davon tatsächlich nichts. Und wir haben mit ihnen bis heute auch nicht darüber gesprochen. Wir werden sicherlich, wenn sie größer werden, irgendwann mit ihnen darüber reden. Das ist auch nicht zu vermeiden, dass jetzt, wenn sie lesen lernen, sie bestimmte Sachen mitkriegen. Und ich bin ganz sicher, dass dieser ganz massive Stress der letzten 2 Jahre sich auf die Kinder auch ausgewirkt hat und dass sie das irgendwie bemerkt haben. Und andererseits ist das natürlich aber für sie auch die Normalität sozusagen. Das ist jetzt seit 2 Jahren so, dass ihre Eltern viel nicht da sind, dass wir eine gestresste Grundhaltung haben, die für Kinder nicht schön ist, aber die ist nun mal unser Alltag so.
Mich würden 2 Sachen interessieren. Einmal, du hattest erwähnt, dass alle die Leute, die mit denen ihr Kontakt hattet, irgendeiner Form auch noch mit überwacht oder untersucht worden sind. Da würde mich interessieren, wie sah das genau aus? Also haben die einfach nur nachgeguckt, ob die irgendwas an Vorstrafen hatten, oder haben die wirklich genauer auseinandergenommen? Und das Zweite, was mich nochmal interessieren würde, ihr habt gesagt, einer von den Leuten, die dort mit überwacht wurden, dem wurde ohne Vorwarnung der Mietvertrag gekündigt. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil eigentlich würde ich ja davon ausgehen, wenn irgendjemand überwacht wird und man fragt nun unvorsichtig beim Vermieter an, der wirft einen raus, dann ist derjenige plötzlich umgezogen und ist erstmal nicht mehr unter Überwachung. Also das hat mich jetzt so ein bisschen verwundert dabei.
Die erste Frage müsstest du eher ans BKA richten. Das weiß ich nicht genau. Das haben wir, also soweit wir das erkennen konnten, war... Dass irgendwo mal der lapidare Satz auftaucht, Person XY stand schon im Adressbuch und ist aber nicht weiter auffällig geworden. Und was sie da genau alles machen zur Überprüfung, das wird nicht dokumentiert, das wissen wir nicht. Die zweite Frage, ich vermute, dass Vermieter und BKA zuweilen unterschiedliche Interessen haben und nicht unbedingt gleichgeschaltet sind, und dass das ansonsten aber dem BKA sicherlich keine Schwierigkeiten macht, ihre Observationen vor ein anderes Haus zu verlagern. Und ob das miteinander zusammenhängt, wissen wir ja auch nicht wirklich, sondern können das nur vermuten.
Ja, was passiert jetzt? Gibt es einen Gegenangriff? Wie sieht es da so mit der Anzeige Sachen Stalking aus? Weil so ein Verfahren muss ja immer mal ein Ende finden. Das ist ja blanker Terror.
Das ist ein ganz reguläres Ermittlungsverfahren, wie es wahrscheinlich vielleicht nicht in der Schärfe nach § 129, aber ansonsten wahrscheinlich in großer Menge in dieser Republik ständig stattfindet. Und solange das Ermittlungsverfahren läuft und das alles völlig rechtsstaatliche Methoden sind, die vom Ermittlungsrichter jeweils unterzeichnet werden, sehe ich nicht, wie wir da dagegen vorgehen könnten. Und um das sozusagen jetzt ein bisschen weniger lapidar zu beantworten, werden wir auch viel gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren oder Entschädigung zum Beispiel zu beantragen oder auch für die Haft, die ja mit einem erklärtermaßen rechtswidrigen Haftbefehl entstanden ist. Man hat, glaube ich, Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 9 oder 11 Euro pro Tag für Untersuchungshaft, wovon 2/3 für Verpflegung und Unterkunft abgezogen werden. Also das ist jetzt nichts, wo wir für 2,5 Wochen auch nur irgendeine Zeile für schreiben würden, würde ich denken. Und ansonsten mit der Entschädigung vermute ich, müsste erstmal geklärt werden, dass das alles nicht rechtmäßig war. Also dazu müsste das Verfahren eingestellt werden und also ich bin jetzt keine Juristin, aber ich vermute, dass eigentlich ein Freispruch her müsste, den es aber nie geben wird, weil das Verfahren ja sicherlich nie eröffnet werden wird und ob es da dann überhaupt noch Möglichkeiten gibt, irgendeine Entschädigung für zu bekommen, kann ich nicht sagen. Ja, momentan können wir da, glaube ich, nicht so richtig viel machen, weil es aus juristischer Perspektive sind das ja erst 2,5 bis 3 Jahre. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich vertraue da auf Andres Anwälte, die schon sehr kämpferisch sind, aber jetzt momentan nicht anregen, dass wir uns in dieser Form dagegen wehren. Warum, kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen.
Einfach mal umdreht nach dem Motto, wenn dort 200 Leute bei Ihnen anrufen und sich über G8 und Hamischblau unterhalten, irgendwann haben die doch auch keine Ressourcen mehr.
Ich habe jetzt wieder leider akustisch nur die Hälfte verstanden.
Achso, die Frage, die sich mir einfach stellt, die Jungs haben ja auch nur beschränkte Ressourcen. Wenn man also jetzt im Blog eine Telefonnummer für eine neue SIM-Karte angibt und dort 200 Leute unbedingt anrufen wollen und sich über G8 und Hamischblau unterhalten wollen, irgendwann müssen die da auch mal aufgeben und sagen, das kostet uns zu viel.
Ich hätte angenommen, dass die schlechte Presse, die Monika Harms speziell in diesem Fall bekommen hat, auch eigentlich schon ausreicht, um sie dazu zu kriegen, zu denken, das lassen wir jetzt mal dezent unter den Tisch fallen. Das hat aber überhaupt nicht dazu geführt. Ich will niemanden davon abhalten, Briefe an die Bundesanwaltschaft zu schreiben, überhaupt nicht. Das hat gerade am Anfang den Ermittlungsrichter offensichtlich auch beeindruckt, der in dem Telefonat, als er die bevorstehende Haftverschonung angekündigt hat, der Anwältin gesagt hat, und glauben Sie nicht, dass die Wäschekörbe voll Briefe mich in irgendeiner Weise beeindruckt hätten. Das kann man schon machen. Es gibt momentan gerade, das finde ich auch ganz interessant, bei Abgeordnetenwatch eine Anfrage an Herrn Schäuble, ob der sich nicht doch nochmal dazu äußern will, zu diesem Fall und ob er das alles so richtig findet. Ich vermute, dass der dann sagen wird, naja, das ist ein laufendes Verfahren, da kann ich mich gar nicht zu äußern. Also wir wehren uns nicht gegen jede mögliche Form von öffentlicher oder nicht öffentlicher Äußerung in diesem Fall, überhaupt nicht, weil wir auch den Eindruck haben, das hat jetzt keine Presse mehr, also wie auch, es passiert ja nichts und kann jetzt im Zweifelsfall noch jahrelang so weitergehen und das gefällt uns natürlich überhaupt nicht.
Nein, es geht ja nicht nur, dass man Öffentlichkeit schafft, sondern in dieser BKA-Logik, so wie sich die mir darstellt, gerne, müssen Sie ja jeden überprüfen, der anruft und sich mal über G8 oder was weiß ich nicht unterhalten möchte. Und daraus braucht das ja jeden, wenn Sie jeden überprüfen, wenn Sie 200 Leute im Monat überprüfen müssen, dann wird es allmählich ein bisschen sehr teuer.
Nun lässt sich natürlich aber auch nicht überprüfen, ob die dann ihrer rechtsstaatlichen Pflicht nachkommen oder ob sie es dann nicht, also kann ich überhaupt gar nicht sagen. Ich würde niemandem dazu raten, sowas zu tun, weil ich das tatsächlich für sehr gefährlich halte, weil man damit tatsächlich in den Fokus von Überwachung gerät. Und das finde ich heldenhaft und mutig, aber würde niemanden dazu auffordern. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt.
Ich hätte selber noch eine. Und zwar habe ich deinen Vortrag schon als Stream mir angeschaut vom letzten Kongress. Was ich dich fragen wollte, glaubst du noch an das Rechtssystem?
Muss ich das öffentlich beantworten? Ich finde, dass es womöglich in anderen Systemen noch wesentlich dramatischer hätte ausgehen können. Immerhin haben wir einen Bundesgerichtshof, der immerhin den Haftbefehl aufgehoben hat. Nichtsdestotrotz halte ich dieses System, so wie es hier funktioniert, für nicht besonders rechtsstaatlich tatsächlich, weil es mir sehr willkürlich vorkommt und weil spätestens als das BKA bei uns in der Wohnung stand und allen Ernstes verkündet hat, sie fänden, André könne Terrorist sein, ich dachte, da ist irgendwas ganz ungeheuer schiefgelaufen und das glaube ich auch bis heute. Insofern ist das eine Frage, die ich ganz schwer zu beantworten finde, weil wie gesagt, immer, es gibt echt viele Situationen, die wesentlich schlimmer sind als die, in der wir sind. Das war immer noch wieder, also ich meine, wir sind noch da, ich kann da öffentlich drüber reden, ich bin nicht in irgendeinem Kerker verschwunden und meine Kinder durchs Jugendamt weggenommen oder so. Das ist schon auch diesem System zu verdanken, muss man sagen, aber es fällt mir sehr schwer, überhaupt die Vokabel verdanken in diesem Kontext zu benutzen.
Ja, ich finde das auf jeden Fall toll, dass du dich hier so mitteilst, weil das ist wirklich einzigartig, das zu hören. Und dafür ein herzliches Dankeschön von mir und mal an.
Ja, vielen Dank.